Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Wunderschönen guten Morgen.
Guten
Sehr schön,
Morgen.
Sonntag hier zu sein ist doch das Toll. Ja, ein Applaus an alle und uns.
An alle uns.
Ist so cool, auch online, schön, dass ihr dabei seid. Auch herzlich willkommen an all unsere Gäste in der Galerie, die ist ja auch immer besetzt, und in der Babyworld. Aber auch ganz speziell die Gäste heute, die hier sind, weil wir eine Kindersegnung haben. Das finde ich immer so einen tollen Tag. Einmal hat man Taufe, letzte Woche, jetzt haben wir eine Kindersegnung. Und da freue ich mich, dass wir gemeinsam als Kirchenfamilie hier sind. Und ich möchte gerne am Anfang dieser Predigt ein einfaches Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist und dass du zu uns redest, unsere Augen, unsere Ohren öffnest, vor allem unsere inneren Ohren und unser Herz öffnest, Heiliger Geist, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. Und wir beten dich an, Heiliger Geist, und danken dir, dass du heute hier bist und unsere Herzen triffst und veränderst. Amen. So, das war der einfache Teil. Wir sind in unserer Serie, wo es über Beziehungen geht. Und heute wollen wir in die Champions League einsteigen von Beziehungen. Wenn wir so die ganzen biblischen Themen anschauen über Beziehungen, dann springt ein Thema plötzlich ins Auge. Und das hat mich auch die letzten Wochen und Monate, als ich das Lukas-Evangelium gelesen habe, tatsächlich herausgefordert und auch angesprochen. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Und vielleicht fragst du dich ja, was ist denn das jetzt für ein schwieriges Thema? Was könnte bei Beziehungen so schwierig sein? Jesus spricht eines Tages über die Feindesliebe. Als ich das gelesen habe, denke ich mir, umblättern. Das ist der erste Gedanke, weiterblättern, und dann kommt es im nächsten Evangelium wieder und wieder. Und du liest es und denkst, es darf doch gar nicht wahr sein, was da steht. Und deswegen möchten wir euch heute oder uns alle mitnehmen in diese Gedanken, weil ich glaube, wenn wir in der Champions League der Beziehungen angekommen sind, haben wir ein bisschen Himmel auf dieser Welt, in deiner Community, in deiner Familie und in unserer Kirche.
Gut, wir wollen gemeinsam eintauchen in diese Bibelstelle, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht. Und wenn du heute da bist und du an diesen Jesus glaubst, gehörst auch du und auch ich, gehören wir zu seinen Jüngern, und er spricht zu uns. Es ist eine etwas längere Bibelstelle, also lass uns kurz tief einatmen. Ein bisschen aufwärmen. Okay, also wir lesen gemeinsam im Lukas-Evangelium und los geht's. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch Folgendes. Liebt eure Feinde. Oder da liest man dann manchmal schon so drüber, denkt, okay, ja, okay. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. What? Es geht noch weiter. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an. Wer dich bittet, dem gib, was du hast. Und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wieder zu bekommen. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Jetzt, glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so anerkennenswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch zurückzahlen können, was ist daran außer gewöhnlich. Selbst Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzuerhalten. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten, denn er erweist auch denen, den Undankbaren und den Bösen, Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht verurteilt. Hört auf, andere zu tadeln oder es wird euch ebenso ergehen. Vergebt und euch wird auch vergeben werden. Gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Und nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Gut, wir atmen nochmal tief durch. Oh, was für ein Text. Jesus redet davon, dass wir die lieben sollen, die es nicht gut mit uns meinen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben, aber ich glaube, das ist ein Test, den jeder von uns früher oder später durchläuft, dass wir herausgefordert sind, gut zu sein mit Leuten, die nicht gut sind zu uns. Und das fordert uns so unglaublich heraus. Okay, was bedeutet das? Also zuerst müssen wir mal ja analysieren, okay, wer sind denn meine Feinde? Ich meine, wir haben ja das Glück, oder wir leben in einem Land, wo kein Krieg herrscht. Wenn du im Alten Testament liest oder wenn du in die Ukraine schaust, oder da herrscht wirklich Krieg, da gibt es Feinde, die wirklich das ganze Land zerstören. In Österreich haben wir momentan Gott sei Dank Frieden und jetzt nicht so diesen sichtbaren Feind, aber Jesus redet da auch von anderen Feinden, von Menschen, die in unserem Leben uns Böses tun. Was sagt diese Bibelstelle? Wer sind diese Feinde? Es sind die, die uns hassen, es sind die, die uns verfluchen, die, die uns verletzen, die uns schlagen, die uns Dinge wegnehmen, etc., etc., etc. Vielleicht ploppen bei dir jetzt gerade so Personen auf, deinem Beziehungsumfeld, oder? Wo du denkst, kenne ich, habe ich. Und ich glaube, als erstes hilft es uns, unsere Feinde mal zu identifizieren und zu überlegen, okay, wer sind denn jetzt in meinem persönlichen Leben diese Feinde? Weil wenn wir sie identifizieren und ganz genau benennen können, dann wissen wir auch, wen konkret wir segnen sollen, für wen wir beten sollen, und wem wir Gutes tun sollen. Vielleicht hast du Feinde aufgrund deines Glaubens. Leute stellen sich gegen dich, weil du an diesen Jesus glaubst. Du wirst ausgelacht. Du wirst vielleicht sogar gemobbt in der Schule, weil du dich zu diesem Jesus bekennst. Aufgrund deines Glaubens. Vielleicht verstößt dich deine Familie, weil du plötzlich einen lebendigen Glauben lebst, sich dein Leben veränderst und du mit diesem Jesus jetzt unterwegs bist. Vielleicht hast du einfach Leute in deiner Schulklasse, die dich mobben und du weißt nicht mal genau warum. Die es einfach auf dich abgesehen haben und dich piesacken bis zum geht nicht mehr und du kannst dir nicht mal erklären, was du falsch gemacht hast. Vielleicht hast du Feinde, weil du verheiratet bist und eine Person ist nicht verheiratet, wäre es aber gern. Und nur weil du verheiratet bist, ist sie neidisch und kreidet dir das an und denkt, warum hat die Person das, was ich gerne hätte? Und hasst dich aufgrund von einer Sache, für die du eigentlich gar nichts dafür kannst. Vielleicht hast du Feinde, weil du erfolgreich bist und es Menschen dir nicht gönnen, die sich nicht freuen mit deinem Erfolg. Vielleicht sind da Feinde, die du dir nur einbildest. Vielleicht sind da Feinde, wo du denkst, boah, die mögen mich gar nicht, aber eigentlich denken sie gar nicht über dich nach. Das gibt es natürlich auch. Vielleicht hast du Feinde aufgrund deiner Position als Chef, als Leiter, als Leiterin. Aufgrund von deinem Einfluss, aufgrund von dem, was du machst, aufgrund von dem, was du arbeitest. Vielleicht ist das der Grund, warum Menschen gegen dich sind. Und wenn wir das identifizieren, hilft uns das, das zu benennen und zu schauen, okay, wer sind denn diese Leute, für die ich konkret beten soll, die ich konkret lieben soll, obwohl sich alles in mir sträubt, denen ich Gutes erweisen soll, obwohl mir überhaupt wirklich in keinster Faser meines Körpers danach ist. Was bedeutet ein Feind? Ein Feind ist das Gegenteil von einem Freund. Nein. Ja. Das Gegenteil von einem Freund, ein Feind ist eigentlich die negative Form von einem Gegner. Ein guter Gegner, oder? Das ist eine gut, oder man misst sich, geht auf Augenhöhe, hat dann Kampf, aber das ist die negative Form von einem Gegner. Es entsteht dann nämlich eine Feindschaft zwischen denen. Was bedeutet Feindschaft? Das ist die Haltung einem anderen Menschen gegenüber, die von dem Wunsch bestimmt ist, diesem zu schaden, ihn zu bekämpfen oder sogar zu vernichten. Und dann gibt es auch noch diese sogenannten Feindbilder. Oder manchmal hat man ja von Menschen werden plötzlich zu einem Feindbild, weil man denkt, oh, die wollen mir nichts Gutes. Und das schreibt anderen negative, schlechte Eigenschaften zu. Ich möchte dir heute zwei Fragen stellen. Überleg dir ganz kurz, nimm dir einen kurzen Moment der Zeit, sind da Menschen in deinem Leben, die du wie Feinde behandelst? Und die zweite Frage, sind da Menschen, die dich vielleicht als Feind sehen und die dich vielleicht wie ein Feind behandeln?
Die Frage ist ja jetzt, wie kann ich meine Feinde lieben? Wie soll das funktionieren? Ich habe vor einiger Zeit in Rijeka gepredigt, Rijeka, Kroatien. Und ich bin ja jetzt 50 Jahre alt und ich habe dort gepredigt. Und dann kamen mir ganz, ganz viele junge Männer, solche wie ich halt, entgegen. Und ich saß in diesem Gottesdienst und mir ist plötzlich bewusst geworden, alle in meinem Alter waren damals im Krieg, im Balkankrieg vor 3 Jahrzehnten. Viele haben unendliche, schwierige Herausforderungen erlebt und mir ist es plötzlich bewusst geworden und dann denke ich mir, ja okay, aber wie soll denn das jetzt funktionieren, dass ein Land, dass Beziehungen, die kaputt sind, wieder gesund werden? Das Erste ist, wenn wir uns überlegen, wie kann ich meine Feinde lieben, das Erste sind die menschlichen Reaktionen. Wenn wir Feinde haben und Menschen uns Böses tun, unsere menschliche Reaktion ist immer Fluchen. Ich verfluche Menschen, wünsche ihnen Böses. Ich schimpfe über sie, ich hasse sie oder ich ghoste vielleicht sogar und verschwinde aus dem Leben, verschwinde aus der Beziehung, ignoriere Menschen und versuche sie loszuwerden. Die schlimmsten Verletzungen passieren in Beziehungen, die uns am nächsten sind. Die schlimmsten Verletzungen und den schlimmsten Hass, den man sich eigentlich vorstellen kann, der passiert bei Scheidungen. Menschen, die sich mal aus Liebe ein Ja-Wort gegeben haben, bekämpfen sich zu Tode und hassen sich abgrundtief, weil sie beide ihr Leben geöffnet haben. Und dann entsteht oft dieser sogenannte Rosenkrieg, und wo Scheidungen ganz, ganz furchtbar hergehen können. Und du denkst, die haben sich doch mal geliebt. Die haben sich doch mal geliebt. Da waren Schmetterlinge im Bauch und plötzlich machen sie sich kaputt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn Feinde entstehen in dem Leben, vor dem werden wir wahrscheinlich nicht bewahrt werden, dass Herausforderungen passieren, dass wir nicht hassen lernen, sondern dass wir lernen, wie können wir mit den Situationen umgehen und eine göttliche Reaktion anwenden. Das eine ist die menschliche Reaktion, da kennen wir ja alle, und das andere ist diese göttliche Reaktion. Und die göttliche Reaktion fängt an mit einer inneren Einstellung. Mit einer Einstellung, wie sehe ich den Menschen? Und zwar ist es da wirklich dieser eine Satz: ändere deine innere Einstellung mit Gottes Hilfe und alles kann sich verändern. Wenn ich zu Gott gehe und sage, ich möchte meine innere Einstellung verändern, wie ich diesen Menschen sehe, dann wird sich auch wahrscheinlich mein Handeln und mein Fühlen verändern. Viktor Frankl, ein Überlebender des Holocaust, der tatsächlich selber auch im Konzentrationslager war, hat gesagt, einer der letzten Freiheiten des Menschen ist es, eine selbstgewählte Haltung zu den Umständen des Lebens einzunehmen. Die Umstände des Lebens kannst du vielleicht nicht verändern, aber du kannst deine innere Einstellung dazu verändern. Und diese Freiheit kann uns niemand nehmen, wie wir unsere Feinde sehen oder die Situationen. Ein Gedanke ist, jeder Mensch ist von Gott, jede Person ist von Gott geliebt. Wenn ich die Menschen anschaue, egal wie schlimm sie sind, egal, was du gesehen hast in der Geschichte, welche Menschen, ob sie Stalin, Hitler oder dein Nachbar heißen, die sind alle Menschen sind gleich von Gott geliebt. Egal, was er gemacht hat, er hat diese Stellung von Gott. Jede Person ist einzigartig, eine einzigartige Schöpfung, geschaffen nach dem Bilde Gottes. Und jede Person ist ein Sünder und braucht Vergebung, auch du. Und jetzt bringt Jesus diese drei großen Sätze, wenn wir die rausnehmen. Das erste ist, liebe deine Feinde. Eine göttliche Einstellung, eine erstmalige Entscheidung. Ja, wie kann ich sie einfach lieben? Wie kann ich meine Gefühle jemandem mitteilen, der mich eigentlich nicht mag? Manchmal ist der erste Schritt, ich entscheide mich, sage, ich liebe diesen Menschen und ich lächle ihn an. Ein Lächeln kann so viel verändern, deine äußere Haltung, deine Gesichtshaltung, sagst du erst, also, okay, mein äußeres Freundlichsein, mein äußeres sich entscheiden und vielleicht meinen ersten Schritt zuzugehen, eine äußere Handlung kann mir helfen, einen inneren Prozess loszutreten. Das zweite, was Jesus sagt, ist, bete für deine Feinde. Weißt du, deine Feinde, die müssen ja gar nicht wissen, dass du für sie betest. Wir haben manchmal Feindbild in unserer Gesellschaft, Politiker und dann auf der anderen Seite die Klimakleber und dann diese Feinde, du musst in die Arbeit und dann klebt einer vor dir auf der Straße, ein Feind. Und du kannst ihn überfahren, das ist ganz eine schlechte Idee. Oder du kannst an der Ampel für ihn beten. Beten, du kannst lange beten, weil bis man den losgelöst hat, der wird dann gläubig, dann kannst du schon taufen auch gleich. Und so lange klebt er da. Gut, auf alle Fälle bete für deine Feinde. Und manchmal ist es so, wir haben Feindbilder, du denkst Polizei, Demonstration und so, wow, wenn sie da gewalttätig, weil sie müssen oder hin und her und so. Aber wenn wir doch bloß für die Polizei beten würden, müsste man kein Feindbild aufbauen und die Polizei müsste nicht alle Demonstranten gleich irgendwie hassen, sondern gesagt, okay, heute Abend komme ich nach Hause und ich bete für diese Menschen, die jetzt auf der Straße waren. Bete für deine Feinde, vielleicht hast du in einer Gesellschaft, in der Vergangenheit Leute, vielleicht kommst du aus einem Land, wo Krieg war, vielleicht kommst du aus einer Situation, wo Scheidung war oder egal was und du denkst, Wahnsinn, diese Person, dieses Volk, diese Nation hat mich verletzt, meine Familie verletzt und Jesus sagt, bete für deine Feinde. Du musst dich nicht danach fühlen, sondern kannst einfach beten, sagen, Gott, bitte begegne diesen Menschen. Hilf ihnen, dass es ihnen besser geht. Und der dritte Punkt, dass Jesus sagt, tue deinen Feinden Gutes. Das heißt auch, segne sie. Segne sie mit dem, was du dir wünschst, was dir selber passiert. Seine Feinde segnen und seinen Feinden Gutes tun, ist eine Herausforderung. Angenommen, du bist in einer Firma und du hast einen Chef, der dir das Leben zur Hölle macht. Es gibt's. Manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt, auf alle Fälle. Genau. Lobe deinen grantigen Chef. Geh mal hin und sag, hey, danke, dass Sie mein Chef sind und dass ich jeden Monat Lohn bekomme, auch wenn es wenig ist. Danke, dass Sie diese Firma aufgebaut haben. Wer klatscht da? Mach ihm Geschenke. Mach ihm Geschenke. Nein.
Nein.
Geh hin. Lobe deinen Mitarbeiter. Find irgendwas Gutes. Irgendwas findet man eh. Schön, dass sie wenigstens da sind. Spät, aber doch. Sag den Leuten, die vielleicht, wo du weißt, die haben was gegen dich, ich bete für sie, ich bete für dich. Auch den Busfahrer. Der Busfahrer, oft, wenn du das Gefühl hast, eigentlich will er gar nicht, dass ich mitfahre, geh hin und sag, danke, ich bete für sie, sie haben wirklich einen schwierigen Job. Und ich glaub mir, unser ganzes Leben, unsere Kirche, deine Familie, deine Eltern werden sich verändern, deine Teenager werden sich verändern, wenn wir anfangen, füreinander zu beten, anstatt uns fertig zu machen und Feindbilder zu sehen. Ja, das kann ich nicht. Was, du weißt gar nicht, du Pastor René, was mir alles passiert ist. Stimmt, du weißt auch nicht, was mir passiert ist. Aber Jesus, du musst aufpassen, hat uns seine Autorität gegeben, dass wir nicht wie die Würmer auf dieser Welt rumgehen, in jedem Feindkonflikt rumrennen, sondern er hat uns durch den Glauben auf eine neue Stufe gestellt, dass wir drüber stehen und sagen, ich bin nicht unter den Umständen, sondern über den Umständen und ich kann segnen, ich darf segnen und Gott hilft mir dabei, weil ich ja nichts anderes mache, wie das, was er will. Wichtig zu wissen ist, Meinungsverschiedenheiten sind nicht automatisch Feindschaft. Nur weil jemand eine andere Vorstellung hat von, ob ich Fleisch essen darf oder nicht, ist er nicht automatisch mein Feind. Nur weil er jetzt Pflanzen tötet. Unterschiedlichkeit heißt nicht automatisch Gefahr. Wir können gemeinsam mit Unterschiedlichkeit leben und ungewohnt ist nicht automatisch falsch.
Yes. Und was mich wirklich an Gott begeistert, ist, wenn er uns so herausfordert, dass er uns immer auch hilft und die Grundlage gibt, danach auch zu leben. Weil in dem langen Bibelvers, den wir am Anfang gelesen haben, ist nicht nur die Herausforderung, wie wir uns verhalten sollen, sondern da stehen auch einfach ein paar Dinge drin, was passiert oder was wir davon haben, wenn wir danach leben, was Jesus sagt. Also was habe ich davon, wenn ich das tatsächlich mache und wenn ich tatsächlich anfange, meine Feinde zu lieben, für sie zu beten und sie zu segnen. Als erstes mal darfst du einfach wissen, Jesus hat uns vergeben. Wir können diese Vergebung annehmen und wenn wir wissen, uns ist vergeben, dann fällt es auch viel leichter, anderen zu vergeben, weil uns bewusst ist, jeder braucht diese Vergebung. Und was wir ebenfalls wissen dürfen, so wie ich meine Bibel verstehe oder was in meiner Bibel steht, ist, dass Gott für meine Gerechtigkeit kämpft, auch wenn ich auf dieser Erde Ungerechtigkeit erlebe. Und auch wenn nicht immer alles gerecht ist. Wenn Menschen mich ungerecht haben, da ist diese Zusage in der Bibel, dass Gott sagt, hey, ich kämpfe für dein Recht. Du kannst es mir abgeben. Damals zu Mose hat er das, sei ganz ruhig, wo der Mose vor einem unüberwindbaren Hindernis gestanden ist mit 3 Millionen Israeliten vor diesem Meer, hat Gott gesagt, ich kämpfe für dein Recht, sei ganz ruhig und lass mich nur machen. Und er hat dann einen Ausweg geschaffen. Das dürfen wir wissen, Gott kämpft, Jesus sagt, ich bin deine Gerechtigkeit. Auch wenn Menschen ungerecht sind, er ist unsere Gerechtigkeit. Yes! Wie gut ist es zu wissen? Ein Vorbild ist wirklich meine Mama, was das anbelangt. Ich kann mich erinnern, als ich noch ein Kind war, da hatten wir eine Nachbarin mit einem Hund. Wir hatten auch einen Hund. Und irgendwie hatte die irgendwas gegen uns. Die war so ungut, also auch zu uns Kindern, war so unfreundlich. Ich weiß nicht, was ihr über die Leber gelaufen ist. Und meine Mama Anstatt dass sie sich das Maul zerrissen hätte über diesen Nachbarn, wie dumm die doch jetzt sind, was hat die überhaupt das Gefühl, oder wie muss sich die aufführen? Was macht meine Mama? Sie sagt, so, ich werde jetzt jeden Tag für diese Nachbarin beten und sie segnen. Oder was du denkst, hey, das hat sie gemacht, jeden Tag, jeden Tag. Und wisst ihr, was passiert ist? Plötzlich hat sich die angefangen, anders zu verhalten. Wirklich, die ist plötzlich freundlich geworden. Und ich habe gedacht, wow, sie hat wirklich unsere Feindin gesegnet und plötzlich hat sich die verändert. Vielleicht hat sich auch unsere innere Herzenseinstellung verändert und wir haben sie plötzlich anders gesehen, wer weiß. Auch das ist eine andere Geschichte, auch der Graf von Zinzendorf, da habe ich vor kurzem eine, das ist schon ein bisschen länger her, nicht mein, im 17. Jahrhundert, der Graf von Zinzendorf, das war ein, also wirklich ein weltbewegender deutscher Theologe und Missionar im 17. Jahrhundert. Und ich habe diese Story vom Hannes gehört und ich habe gedacht, okay, ich muss das wirklich nachlesen. Und er hat mir gezeigt, in welchem Buch die steht. Und da steht wirklich, dass der unterwegs war auf vielen Reisen. Und eines Tages wurde er von einem Räuber überfallen, der ihm wirklich alles genommen hat, was er bei sich hatte. Und was macht er? Als er wirklich nur noch da stand, ohne irgendwas, klopft er dem Räuber auf die Schulter und sagt Folgendes: Mein Freund, wenn du einst am Galgen hängen wirst, denke daran, dass Jesus auch für deine Sünden gestorben ist und dass auch für dich Gnade ist. Also wenn ich ausgeraubt werde, wäre das nicht mein erster Gedanke. Ganz ehrlich. Aber das ist so beeindruckend und jetzt musste das geben. Ein Jahr später begegnete Zinzendorf diesem Mann wieder und der war damals so von Zinzendorfs Worten beeindruckt, dass er Christ geworden ist. Das hat ihn so tief getroffen, dass er sagte, okay, da ist Gnade, da ist ein Gott, der mich liebt, dass er sich auf die Suche gemacht hat, diesen Gott kennenzulernen. Also wenn wir anders reagieren, als die Menschen es erwarten, als es eigentlich die menschliche Reaktion wäre, dann können solche Dinge passieren. Es passiert leider nicht immer, aber eins dürfen wir wissen, auch wenn Versöhnung nicht immer passiert und wenn Versöhnung nicht immer möglich ist, Vergebung von unserer Seite ist immer möglich. Weil das ist ganz ein großes Geheimnis, weil oft haben wir Groll gegen Menschen, wir hassen Menschen, wir. Der Punkt ist, wir schaden uns nur selber. Wir schaden uns nur selber. Und wir haben immer, egal wie die andere Person, wie sich unser Feind verhält, wir haben immer die Möglichkeit, loszulassen, zu vergeben, zu segnen. Weil schlussendlich machen wir es nicht um des Feindes Willen, sondern um unseres Willen. Im Hebräer 12, Vers 14 steht, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, den Herrn schauen wird.
Für mich als Pastor ist Pastor eigentlich ein schwieriger Job, weil ich bin von meinem Typ her bin ich ein Harmonizer. Das heißt, ich habe es am liebsten gern mit meiner Bande alle zusammen gleichzeitig toll und immer im Frieden. Und aufgrund von meiner Position merke ich manchmal, Leute mögen mich nicht wegen mir, sondern weil ich etwas vertrete. Und das ist oftmals eine große Herausforderung oder weil ich etwas repräsentiere, das sie in der Vergangenheit vielleicht verletzt habe. Jetzt muss ich mich mit Dingen rumschlagen, für die ich gar nichts kann, aufgrund von meiner Position oder aufgrund von Verletzungen von Menschen, die sie mal erlebt haben. Und dann kommt ja oft die Frage, wieso tue ich mir das an? Also nicht mit euch, aber mit allen anderen. Verstehst du, manchmal denkst du dir, du bist in einer Position und denkst, warum tue ich mir das an? Warum soll ich überhaupt so leben? Was macht es für einen Sinn, als Christ in der Champions League einzutauchen? Es sind Gottes Versprechen, die Jesus im gleichen Auftrag bringt, wo er gesagt hat, liebt eure Feinde. Denn dann wird euer Lohn groß im Himmel sein. Vielleicht wird dein Feind nie herausfinden, wie schlimm es dir gegangen ist. Aber du wirst herausfinden, wie sehr Gott dich belohnt, weil du für deine Verfolger betest, weil du Dinge erträgst in deiner Position. Wir waren letztens im Parlament und war eine Politikerin, die gesagt hat, ich bin Christ, ich stehe zu meinem Glauben in der Politik. Das ist schwierig. Jeden Tag bekomme ich Anfeindungen. Dein Lohn im Himmel wird groß sein. Vielleicht denkst du, wieso soll ich mich mit meinen Eltern rumschlagen? Die sind so nervig. Dein Lohn im Himmel wird groß sein. Und dann sagt er noch, wenn ihr so handelt, dann handelt ihr wie wirkliche Kinder des Allerhöchsten. Und wenn ich das so lese, denke ich mir, was für ein edler Mensch, von dem man sagen kann, du bist ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten, weil du deine Feinde liebst, weil du bereit bist, Dinge zu tun, die menschlich gesehen nicht möglich sind. Und wenn ich mal eines Tages, wenn auf meinem Grabstein stehen soll, ja, was war denn das für einer, der Christ da? Der hat sich so verhalten wie ein Kind des Allerhöchsten. Der Schöpfer des Himmels und der Erde wurde repräsentiert durch diese Person. Schlecht wäre, wenn da steht, er war grantig, war zwar Christ, aber es hat keiner bemerkt. Und wenn das ein Christ war, möchte ich keiner sein. Wäre die andere Seite. Und ihr handelt so wie Kinder des Allerhöchsten. Wir brauchen die Kraft Gottes für diese Herausforderung. Corrie ten Boom war eine Frau, die wurde im Zweiten Weltkrieg, sie hat eine Holländerin, sie hat Juden versteckt und wurde dann gefasst mit ihrer ganzen Familie, wurde sie ins Konzentrationslager eingesperrt und sie hat es überlebt und ein Großteil ihrer Familie wurde getötet, gefoltert und eine ihrer Schwestern wurde zu Tode gefoltert auf schlimmste Art und Weise und sie wurde eine Predigerin nach dem Krieg. Und sie predigte eines Tages über Vergebung und über Feindesliebe. Und in dem Moment kam der Folterer ihrer Schwester den Gang entlang und kam auf sie zu. Und sie erkannte ihn wieder. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, liebe deine Feinde. Jetzt ist die Möglichkeit, wo du das tun kannst, was du predigst. Und sie konnte mit diesem Mann in einen Vergebungsprozess gehen und sie hat Folgendes gesagt. Wenn wir die Menschen lieben, die uns nahestehen, dann ist das gut. Wenn wir Liebe für unsere Nachbarn empfinden, ist es noch besser. Aber wenn wir unsere Feinde lieben, dann ist das am besten. Dann kommen wir mit einem Meer von Gottes Liebe in Berührung. Und mich berührt das, wenn Christen anfangen, so zu leben in ihrem Alltag und einen Unterschied machen. Und das ist das, wie wir Gottes Liebe erleben können, ist letztendlich, wenn wir handeln wie Gott. Das heißt nicht, wenn wir Gott sind oder besser oder wir brauchen Gottes Hilfe, aber wenn wir sagen, ich entscheide mich, diesen Weg zu gehen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen und ganz bewusst gemeinsam. Wir wollen uns jetzt einfach als Kirche oder vielleicht bist du auch als Gast hier, wollen wir uns gemeinsam einfach dieses Abendmahl nehmen. Du bekommst jetzt so ein kleines Becherl und ein Brot. Und da gehen jetzt gleich so nette Leute durch. Das dauert jetzt ein bisschen, wenn wir da durch sind. Ja, ihr könnt das schon alle verteilen. Und das Abendmahl steht letztendlich dafür, dass wir uns einfach bewusst werden, was Gott am Kreuz für uns getan hat. Das Abendmahl ist letztendlich dafür da, dass wir als Familie uns ganz bewusst neu entscheiden können, okay, wir gehören zusammen. Als wir als Familie uns entscheiden können, wir gehören zu diesem Gott. Und du kannst jetzt gern zu Hause auch online dein Abendmahl herrichten, auch hier. Das haben dann bald alle. Sau cool, muss man nicht aufstehen, sich selber holen, gell? Das ist wie in der Business Class. Das ist einfach sitzen bleiben. Aber ist nur heute so, gell? Gut, so, also gut. So, zurück zum Thema. Ich möchte euch was vorlesen im Römer 5 zum Thema Feindesliebe, dass wir das wirklich nochmals verstehen, was Jesus meint. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst jetzt recht, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Jesus Christus gerettet werden. Bevor du gläubig warst, warst du ein Feind Gottes, bewusst oder unbewusst. Jesus ist für seine Feinde, für dich und mich am Kreuz gestorben. Wir waren Feinde Gottes. Martin Luther sagt in einem Spruch, jeder von uns hat drei Nägel in der Hosentasche. Jeder von uns hätte Jesus mitgekreuzigt. Jeder von uns hat durch seine Sünde Jesus ans Kreuz gebracht. Wir waren seine Feinde. Kann ich den Vers nochmal sehen, bitte? Wir waren seine Feinde. Und durch seinen Tod sind wir seine Freunde geworden. Und Gott zum Freund haben ist definitiv besser, wie ihn als Feind zu haben. Gott als Freund zu haben, ist das Gewaltigste. Und deswegen feiern wir das Abendmahl. Wir erinnern uns daran, dass derjenige, den wir mit unserem Leben abgelehnt haben, unser Freund geworden ist. Wir sind vom Feind Gottes zum Freund geworden. Und sagen, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst. Und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen.
Ja, und das Abendmahl wollen wir nicht einfach leichtfertig nehmen. Das ist ein heiliger und ein ganz wichtiger Moment. Und in der Bibel steht, bevor wir es nehmen, sollen wir unsere Herzen prüfen. Ob da irgendwas ist zwischen dir und Gott, zwischen dir und deinen Mitmenschen. Und nimm dir jetzt einfach ganz kurz einen Moment Zeit, um das zu machen. Schließ vielleicht deine Augen, auch ihr zu Hause oder im Startup, wo auch immer ihr zuschaut. Überprüft einfach kurz euer Herz. Ist da jemand, dem ihr vergeben müsst? Ist da jemand, ist da irgendwas, was ihr loslassen wollt? Die Herzen prüfen, weil das Abendmahl ist nicht einfach, ja, wir essen halt das Brot und trinken den Saft, sondern wir wollen auch immer wieder schauen, wo stehen wir? Lass uns das ganz kurz machen, da wo du bist, mit dem, was dich jetzt gerade beschäftigt. Dann nehmen wir das Brot und Jesus sagt, das ist mein Leib, den ich für euch hingegeben habe, am Kreuz. Und dieses Brot dient zu unserer Heilung. Er sagt, in seinen Striemen, durch das, was er Schlimmes erlitten hat, ist für uns Heilung möglich geworden. An Körper, Geist und an Seele. Und wir nehmen einfach gemeinsam dieses Brot und sagen, Jesus, danke, dass dein Leib hingegeben wurde zu unserer Heilung. Auf dieser Erde oder spätestens im Himmel.
Ja. Und Jesus hat auch sein Blut für uns vergossen. Und steht, auch wenn unsere Sünden so blutrot sind, wie Blut, und dann kommt Jesus und macht unsere Sünden weiß wie Schnee. Und wir danken dir, Gott, für dein Blut, das du für uns vergossen hast. Danke, dass wir diesen Saft trinken dürfen und einfach denken dürfen, dass dein Blut uns reinwascht von allem, was in unserem Leben beschmutzt, vor den Sicht, von den Sünden, vor den bewussten Sünden, vor den unbewussten Sünden. Jesus, du bist einfach großartig und durch dein Blut, durch deinen Tod hast du uns zum Freund gemacht. Wir wollen jetzt gemeinsam noch ganz bewusst in eine Zeit gehen, wo wir einige Lieder singen, diese gesungenen Gebete und uns einfach Jesus Danke sagen. Lass uns jetzt die letzten Minuten, vielleicht bist du Gast hier, das erste Mal hier, aber nimm dir ein paar Minuten Zeit, wo du Gott einfach Danke sagst für das, dass du lebst, dass er dich liebt, dass du kein Feind Gottes mehr bist, dass er dich zum Freund gemacht hat durch seinen Tod. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns jetzt begegnest. Ich danke, dass du jedem Einzelnen begegnest, der das erste Mal heute gebetet hat. Ich danke dir, dass du uns begegnest, die wir auch regelmäßig hier sind, Vater im Himmel. Und wir möchten dir einfach danken, dass du Dinge möglich machst und Heilung möglich machst, die sonst unmöglich wären. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.